noch einmal stille werden und zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, es sind deine Wege gewesen, die du mit der frühen Kirche gegangen bist, in der Zeit der Apostel. Es ist die Geschichte, in der du dich offenbart hast. Und was dort geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben. So bitten wir dich, dass du uns auch heute Abend noch einmal geistige Kraft gibst und Klarheit in unserem Verstand zum Reden und Hören. Wir danken dir, dass wir dein Wort in einer solch reichen Fülle haben können. Amen. Meine Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, die Ausbreitung der Gemeinde trotz Verfolgung und Zerstreuung ist das Thema, das ich gewählt habe für den Abschnitt Apostelgeschichte 6, Vers 8 bis 9, Vers 31. In einem ersten einleitenden Gedankenkreis würde ich gerne mit Ihnen einige Überlegungen anstellen über die Apostelgeschichte als Teil der Offenbarungsgeschichte. Gott hat sich offenbart in der Geschichte, in einem spezifischen Abschnitt in der Geschichte dieser Welt. Träger dieser Geschichte, dieser Offenbarungsgeschichte Gottes, war vornehmlich Abraham und seine Nachkommenschaft, das Volk Israel. Und diese Offenbarungsgeschichte ist der Ort, an dem Gott sich in dieser Welt kundgemacht hat. Es ist nicht einfach irgendein Stück Geschichte, das da im vorderen Orient passiert ist, sondern es ist die Geschichte, die Gott gemacht hat, inmitten der Geschichte anderer Völker. Es gab ja andere Völker, Ägypter, Babylonier, Griechen und viele andere, deren Zeugnisse wir heute aus dem Staub der Wüste oder in den Resten, die alte Gebäude hinterlassen haben, aus der Erde hervorgraben können. Aber die Geschichte Gottes, die Geschichte, in der Gott sich offenbart hat, war die mit Abraham und seiner Nachkommenschaft. Und nun stand schon ganz am Anfang der Geschichte Gottes mit Abraham eine ganz wesentliche Verheißung. In 1. Mose 12, Vers 3 lesen wir: Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Es wird also gesagt, dass von Abraham ein Segen Gottes ausgehen würde in alle Welt. Szenenwechsel ins Neue Testament. In Galater 3, in den Versen 8 bis 14, spricht der Apostel Paulus davon, dass der Segen Abrahams unter die Heiden komme in Christus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Galater 3, Vers 14. Und wir sehen also, wie hier in der neutestamentlichen Mission die Zusage an Abraham, diese Segensverheißung für die Völker, die Abraham gegeben wurde, in Erfüllung geht. Dieser Weg, den die Bundesverheißung Gottes, die der Abrahamsbund einschloss und die im Neuen Testament nun in Christus offen darliegt, im neuen Bund offen darliegt, dieser Weg, der die Bundesverheißung zu den Heiden brachte, wird hier in der Apostelgeschichte berichtet. Die Apostelgeschichte bezeugt also, wie dieses offenbarungsgeschichtliche Novum, dieses Neue in dem Handeln Gottes, in der Offenbarung Gottes, nun tatsächlich geworden ist, wie es zur Tat geworden ist. Im Alten Bund oder besser gesagt in dem Bund Gottes mit Abraham, war zunächst die Begrenzung auf die Nachkommenschaft Abrahams und hierbei war an die leibliche Nachkommenschaft Abrahams in Isaak, dem Sohn, der durch den Glauben gezeugt und empfangen wurde, vor Augen. Und nun sagt uns Paulus in Galater 3, dass die, die des Glaubens Abrahams sind, gesegnet werden mit dem gläubigen Abraham. So in Galater 3, Vers 9. Es ist also ganz wesentlich, dass wir diesen umspannenden, offenbarungsgeschichtlichen Zusammenhang sehen, in dem die Apostelgeschichte steht. Und nun liegt es auf der Hand, dass dieser Schritt von der leiblichen Nachkommenschaft Abrahams im Volk Israel hin zu der weltweiten Nachkommenschaft Abrahams zu den gläubigen Heiden einmalig ist in der Geschichte. Von daher sind auch die Ereignisse, die in der Apostelgeschichte berichtet werden, einzigartig, weil sie diese Brücke beschreiben von dem Volk Israel, dem alttestamentlichen Bundesvolk Gottes, hin zu der neutestamentlichen, dem neutestamentlichen Bundesvolk Gottes, zur Gemeinde. Das hat Folgen für die Auslegung der Apostelgeschichte. Man kann die hier geschilderten Ereignisse nicht in der Weise verstehen, als würde Gott eine Art Muster, eine Art Paradigma offenbaren und so die Ereignisse der Apostelgeschichte eine Art Sollgefüge werden für das, was sich dann immer in der Gemeinde zu ereignen hat. Das hat Bruder Nestvogel heute Morgen schon einmal angesprochen und ich möchte es auf die Gefahr der Wiederholung hin trotzdem noch einmal sagen, einfach damit Sie deutlich werden, dass das nicht, damit hier deutlich wird, dass das nicht eine individuelle Sicht der Dinge ist, sondern hier werden Ereignisse berichtet in der Apostelgeschichte, die aufgrund ihrer heilsgeschichtlichen Stellung, ihrer offenbarungsgeschichtlichen Funktion einzigartig sind und von daher nicht gedacht sind als ein Muster, nach dem die Kirche für alle Zeiten zu funktionieren hätte. Nehmen wir zum Beispiel die Begebenheit von Ananias und Sapphira. Wenn Gottes Heiligkeit in der gleichen Weise wie damals, heute in der Gemeinde präsent wäre, dann würden etliche von uns wahrscheinlich nicht mehr leben. Denn wir belügen ja manchmal unsere Mitchristen und die Gemeinde. Das Gleiche gilt auch für die Bekehrung des Apostels Paulus und auch für die Art, wie der Heilige Geist kam an Pfingsten. Der Heilige Geist kam eben. Und er kam dann auch zu den Heiden. Aber nun ist er da, nun muss er nicht wiederkommen. Und insofern kann ich nur Bruder Nestvogel vollkommen recht geben in seiner Kritik an Duplessis, dass das Pfingstereignis eben nicht ein Muster darstellt für Geisterfahrungen, die die Gemeinde zu allen Zeiten zu machen hätte. Geschichte, die Gott macht, also Offenbarungsgeschichte, dürfen wir generell nicht so lesen, als müssten wir das, was da geschrieben steht, selber nochmal nacherleben. Der Neupietismus war immer am Leben interessiert und er wollte eine lebensnahe Auslegung und hielt das dann auch für besonders geistlich, wenn er Geschichte gewissermaßen verflüssigte und zu einem Erlebnissoll oder eine Erlebnismöglichkeit für den Christen machte. Wenn Gott bestimmte Fakten gesetzt hat, dann sollen wir uns an diesen orientieren. Gottes Heil besteht nicht darin, dass er ein bestimmtes Erlebnisschema oder Erlebnissoll offenbart, sondern indem er Fakten setzt, indem er seinen Sohn dahingibt, kreuzigen lässt und für uns sein Blut vergießen lässt, damit wir in seinem Blut, in dem Blut, das auf Golgatha vergossen wurde, die Vergebung der Sünden haben. Und dann liegt es an uns, dieser Botschaft, in der ja eine große Freiheit liegt, eine große Entlastung für unser Gewissen, diese Botschaft zu glauben. Und durch den Glauben, der darauf vertraut, dass in diesem geschichtlichen Akt, dem Werk Jesu, die Versöhnung tatsächlich liegt, dass sie da zustande gekommen ist, damit wir in diesem Glauben das ewige Leben haben. Dieses Denken, das Geschichte gewissermaßen als Schema oder Muster sieht oder Paradigma sieht, dieses Denken ist eigentlich griechisch, platonisch, so kann man sagen. Platon war der Meinung, der alte griechische Philosoph, war der Meinung, dass alles Diesseitige ein Bild ist für eine geistige Wahrheit oder für eine Idee, die jenseitig ist. Und dann wäre etwa das Kreuz Christi, so kann man es einmal kurz als Beispiel nennen, Bild, Abbild für eine, oder Entschuldigung, Urbild für eine Idee, nämlich die Idee zum Beispiel, könnte man jetzt in die Bibel hineinlesen, für die Selbstverleugnung, dafür, dass man selbst sein Kreuz auf sich nehmen müsste. Dann ist Jesus nicht für uns gestorben, stellvertretend, sondern dann hat er uns nur ein Beispiel gegeben, das wir nachahmen müssen. Und dann ist das Kreuz eben ein Sollgefüge einer Idee, die wir in die Tat umsetzen sollen. Aber das ist falsch. Wir wollen also Geschichte als Offenbarungsgeschichte in ihrer Faktizität, in ihrer Einmaligkeit, in ihrem einmaligen Geschehensein neu sehen und ernst nehmen. Und gegenüber diesen Fakten gebührt uns der Glaube, dass das, was Gott über diese Fakten sagt, wirklich so ist. Und darum wollen wir Geschichte als das lesen, was sie ist, nämlich als Geschehenes. Dass Gott hat geschehen lassen, damit wir an diesem Geschehen ihn und seine Wege erkennen. Und nicht als Bild, nicht ein Bild für eine religiöse Bewegung, die wir nacherleben oder nachahmen müssten. Und das gilt nun auch für die Apostelgeschichte so. Das, worauf wir aber Bezug nehmen können, was wir aus der Apostelgeschichte etwa lernen können, das ist hier wie dort das Gleiche, nämlich der Glaube. Der Glaube, in dem die Apostel gehandelt haben, der Glaube, in dem Petrus dem Hohen Rat entgegengetreten ist, der Glaube, in dem Stephanus sein Zeugnis gegeben hat von Christus und in dem er gestorben ist. Insofern wir diesen in der Apostelgeschichte finden, können wir uns, sollen wir uns getrost daran orientieren. Dann tun wir nämlich das, was Hebräer 11 und 12 uns vorträgt. Dann lassen wir die Wolke von Zeugen, die durch den Glauben gehandelt haben, zu uns reden. Wir haben es in dem vorliegenden Abschnitt, Apostelgeschichte 6,8 bis 9,31, mit neuen und geradezu dramatischen Entwicklungen zu tun, die die ersten Jahre der Gemeinde kennzeichnen. Kurz die zeitliche Einordnung. Nehmen wir einmal an, dass unser Herr etwa um das Jahr 30 nach Christus, Sie gestatten mir, dass ich das einfach so sage, gekreuzigt worden ist. Die Bekehrung des Paulus ist etwa für das Jahr 35 anzusetzen. Wir können hier keine exakten Jahresangaben machen. Es gibt auch unterschiedliche Berechnungen. Aber ich möchte nur damit signalisieren, dass wir hier in den ersten Jahren nach der Heilstat Jesu uns bewegen. Und das Martyrium des Stephanus, von dem ich gleich sprechen möchte, fand dann offenbar in den ersten Jahren der Urgemeinde statt. Ich kann nicht sagen, ob es im Jahr 31 oder 32 oder 34 war, aber es muss in jenen Jahren gewesen sein. Und damit steige ich in die Betrachtung des Textes ein, Apostelgeschichte 6, Vers 8 bis 8, Vers 3. Das ist die lange Begebenheit mit Stephanus. Stephanus ist einer der Diakone, die gewählt wurden, um, ich will mal sagen, diakonische oder soziale Arbeit zu tun. Im Abschnitt unmittelbar vor diesem in Apostelgeschichte 6, 1 bis 7 wird von der Wahl dieser 7 Diakone berichtet. Die Folge der Wahl war, dass noch viel mehr Menschen gläubig wurden und zu der Gemeinde hinzukamen. Es wird auch erwähnt, dass viele Priester, also viele führende religiöse Funktionäre, so könnte man sagen, zum Glauben kamen. Und nun tritt Stephanus als Person hervor. Er tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Ich will über Zeichen und Wunder jetzt nicht mich im Einzelnen verbreiten. Das soll ja morgen noch geschehen. Nur kurz. Die Zeichen und Wunder autorisieren die Apostel, machen also deutlich, dass hier etwas Wesentliches gesagt wird. Sie stehen im Dienst des Wortes, das verkündigt wird, und die Apostel, und es sind offensichtlich auch die Diakone, die ja in die Verkündigung eingebunden werden, werden durch in ihrer Verkündigung, in dem, was sie sagen, durch Zeichen und Wunder beglaubigt. Die Zeichen und Wunder haben nicht einen Sinn in sich selbst, in dem Sinne, dass die Aufmerksamkeit der Menschen auf die Zeichen selbst gerichtet werden müsste, sondern es geht darum, dass die Apostel und die Diakone in ihrem Wort autorisiert werden. Denn offensichtlich ist es ja das Wort, mit dem sie wirken, und das, was dann auch den Anstoß erregt, das, was umgekehrt die Menschen zum Glauben führt, und im Dienste dieses Wortes geschehen die Zeichen und Wunder. Dass das heute nicht mehr geschieht, liegt daran, dass diese Zeugen ja nicht mehr autorisiert werden müssen. Sie sind ja autorisiert worden. Die Apostel, die Diakone, überhaupt die Zeit der Urgemeinde kannte Zeichen und Wunder. Und nun sind die Personen, die die authentischen Träger der Botschaft von Christus waren, legitimiert. Sie haben sich ausgewiesen mit Zeichen und Wundern, und wir haben ihr Wort in der Heiligen Schrift und werden damit an sie gewiesen, auf sie zu hören. Die Zeichen stehen also am Anfang der apostolischen Zeit. Gott machte nun auch bei Stephanus einsichtig, dass er mit Stephanus war. Die Zeichen und Wunder, die Stephanus tat, hatten nun interessanterweise nicht nur die Wirkung, dass Menschen zum Glauben kamen, sondern sie wirkten bei vielen Menschen offensichtlich auch das Gegenteil. Sie machten Widerstand, ja Feindschaft offenbar. Und so kam es zu der Auseinandersetzung, von der in Vers 9 geredet wird. Da standen einige auch von der Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner und einige von denen aus Zilizien und der Provinz Asien und stritten mit Stephanus. Die Versuche des Judentums, die Christen zum Schweigen oder Stillhalten zu bringen, fruchteten nichts. Der Zorn der Juden gegenüber dem Fortschritt der ersten Gemeinde war damit vorprogrammiert und menschlich verständlich. Nun waren es Juden aus der griechischen Synagoge, Libertiner waren freigelassene Juden, daneben Juden aus Kyrene, ein Teil Libyens und Alexandria, begannen einen Streit mit Stephanus. Und der Vorwurf lautet, Vers 11, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und gegen Gott. Wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und gegen Gott. Stephanus widersteht diesen Vorwürfen, indem er, ich darf einmal so sagen, bezwingend redet. Das war nicht ein psychologisch wirksames Powerprinzip, das er dort aufwies, war nicht die Wirkung seiner charismatischen Persönlichkeit, sondern seine Rede war schriftgebunden. Er war voll Heiligen Geistes. Und lassen Sie mich einmal anhand von zwei Bibelstellen Ihnen deutlich machen, was das heißt. Epheser 5,18 sagt ja, werdet voll Heiligen Geistes, sagt Paulus. Oder lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Und dann heißt es, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen, und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Achten Sie bitte auf den Zusammenhang der beiden Aussagen. Werdet voll Heiligen Geistes oder lasst euch vom Geist erfüllen. Und was dann kommt? Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Und dann schlagen wir auf Kolosser 3, Vers 16. Da heißt es, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt Gott dankbar in euren Herzen. Achten Sie auch hier auf den Zusammenhang. Dort heißt es, Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen und dann kommt, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. In Epheser 5,18 ist dieses Miteinanderreden, dieses Erfülltsein in der Kommunikation, von der Kommunikation von Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, ein Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Und in Kolosser 3,16 ist es ein Erfülltsein mit dem Wort Christi. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Schlussfolgerung: Erfülltsein mit dem Heiligen Geist heißt Erfülltsein mit dem Wort Christi. Warum ist das so? Nun, weil das Wort von Christus geistlich ist. Weil der Heilige Geist, der Geist Christi, dieses Wort geredet hat. Der Geist kommt zu uns im Wort. Und wo wir dieses Wort haben, wo es unser Herz erfüllt, da sind wir voll Heiligen Geistes. Und deswegen hat dieses voll Heiligen Geistes Sein auch eine Gestalt im menschlichen Bewusstsein. Darin also, dass die Menschen, dass die Christen wieder neu erfüllt werden mit der Erkenntnis Christi, erfüllt werden mit der Liebe, die Christus ihnen gegenüber erweist. Dass sie wieder neu gewiss werden, jawohl, das Evangelium ist Wahrheit, Christus ist für uns, Gott ist für uns. Sie werden stark in ihrem Herzen aufgrund des Wortes von Christus. Wenn dann eine Zeit der Anfechtung kommt, etwa eine Verfolgung, dann mag es sein, dass dieses Bewusstsein tatsächlich in Frage gestellt wird. Wenn man Schläge leiden muss oder diskriminiert wird oder verleumdet wird, dann fragt man sich, ist Gott für mich? Hat Gott etwas gegen mich, dass mir so etwas Böses passiert? Aber dann kann es Gott geben, dass unser Herz wieder frei wird, wir das Evangelium in seiner ganzen Klarheit wieder sehen und verstehen und es unser Herz erfüllt und wir wieder voll Heiligen Geistes sind. So war Stephanus voll Heiligen Geistes. Und deswegen redete er in einer großen Klarheit und Weisheit. Er hatte, um es einmal so zu sagen, die besseren Argumente. Er bewies anhand der Schrift, dass Jesus der Messias war. Und die Juden konnten dem nichts entgegenstellen. Sie hatten keine Argumente mehr. So war seine Weisheit geradezu bezwingend, unwiderstehlich. Und darin erfüllte sich die Zusage Jesu aus Lukas 21,15, denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Gegner nicht widerstehen noch widersprechen können. Das heißt ja nicht, dass der Heilige Geist den Jüngern die rechten Worte ins Ohr flüstern oder als innere Stimme kundgeben würde, sondern dass er ihre Gedanken so lenkt, dass sie das Evangelium sehen, dass sie Gottes Wort im Bewusstsein haben und ihre Gedanken dann so lenkt, dass sie das Rechte sagen in der Situation des Verhörs. Und hier hat uns Gott zugesagt, dass wir uns gerade darum keine Sorgen machen sollen, was wir sagen werden, wenn eine solche Situation des Verhörs kommt. Nun, es war Streit aufgekommen und wo Streit ist, das wissen Sie, die Erfahrung lehrt uns das, keiner gibt gerne nach. Das weiß auch Dale Carnegie in seinem Buch Sorge dich nicht, lebe. Nein, Entschuldigung, wie man Freunde gewinnt. Ich habe das Buch auf Deutsch nicht gelesen, sondern ich habe es auf Englisch gelesen. Da heißt es auf Englisch, you can't win an argument, avoid it. Sie können keinen Streit gewinnen, also vermeiden Sie ihn. Nun, hier war der Streit nicht zu vermeiden. Er war da. Er wurde an Stephanus herangetragen. Nun, Stephanus wich nicht. Er machte von Gottes Wort her deutlich, was Sache war. Und so stand Argument gegen Argument. Und Stephanus hatte die besseren Argumente. Nur die Juden hatten die Macht. Und diese spielten sie dann nach demselben Muster aus, wie bei Jesus auch. Das Volk, die Ältesten und Schriftgelehrten wurden gegen Stephanus aufgebracht. Stephanus wird vor den Hohen Rat, war das höchste jüdische Gericht, gezerrt. Falsche Zeugen treten auf. Falsche Anklagen werden erhoben. Und die Anklage lautet, so wird es uns in Vers 13 und 14 ausführlich berichtet. Dort ist zu lesen, dieser Mensch hört nicht auf zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus von Nazareth wird diese Stätte zerstören und die Ordnungen ändern, die uns Mose gegeben hat. Die Juden fühlten sich bei solchen Dingen im Kern ihrer Bewusstseinsbindung, ihres Herzens getroffen. Warum? Die Symbole ihrer Religiosität, die ja von Gott verordnet waren, vom alten Bund her, und die ihre Sonderstellung als Volk Gottes inmitten der Völkerwelt begründeten, wurde in Frage gestellt. Der Tempel und das Gesetz. Hier wurde nicht nur die individuelle Religiosität, die Religiosität des Einzelnen hinterfragt, sondern auch das ganze religiös orientierte Volksempfinden. Und das war so ähnlich wie bei Jesus auch. Und die Anklage, die gegen Stephanus vorgebracht wird, hat insofern einen Grund, als Jesus ja tatsächlich von der Zerstörung Jerusalems geredet hatte. Johannes 2,19 sagt Jesus, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Und Lukas 19,5 und 6, und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Kleinoden geschmückt sei, sprach er, es wird die Zeit kommen, in der von allem, was ihr seht, nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht zerbrochen werde. Das sind doch klare Worte. Da ist doch von der Zerstörung des Tempels die Rede. Aber für den Juden kann nicht, entschuldigen Sie, jetzt gehe ich zu weit, das ist für die Menschen schlechthin gültig, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und das war nun auch bei den Juden damals so. Deswegen mussten diese Worte Jesu im Mund des Stephanus zutiefst anstößig sein. Aber damit wird deutlich, dass Israel aus der Geschichte nichts gelernt hat. Denn auch schon Jeremia 26, Verse 9 bis 11 zeigt, dass aufgrund der Bosheit Israels damals die Zerstörung des Tempels angekündigt wurde und, wie alle Juden wussten, auch stattfand. Denn Nebukadnezar hat ja dann den Tempel zerstört. Das heißt also, Israel hätte aus seiner Geschichte durchaus lernen müssen, dass der Tempel nicht in sich eine heilige Stätte war. Erst recht nicht der Tempel, der ihnen von dem heidnischen König Herodes gebaut worden war und der zur Zeit Jesu stand. Und so hielt Israel den Tempel und das Gesetz für unabänderlich und geradezu ewig. Problematisch, was Stephanus dann sagt. Wir lesen in Vers 15 die Bemerkung, dass alle Anwesenden im Hohen Rat das Gesicht des Stephanus wie das eines Engels ansahen. Das heißt, dass sie an seinem Gesichtsausdruck erkannten, dass er wie die Engel in der Gegenwart Gottes stand und damit wohl eigentlich unschuldig war. Es wird aber nicht erklärt, worin im Einzelnen dieser Blick bestand. Man kann nur Spekulationen anstellen über die Klarheit und Reinheit des Blicks, über die Gesichtszüge, über die Entschiedenheit, die vielleicht Entschiedenheit und Heiligkeit ausgestrahlt haben mögen. Aber das nützte nichts. Wir kommen zur Rede des Stephanus. Kapitel 7. Da fragte der hohe Priester, ist das so? Nun bemüht sich Stephanus, und ich sage gleich, um was es geht, nachzuweisen, Stephanus möchte nachweisen, dass die Anklage, die ihm entgegengebracht wurde, nämlich gegen Mose, gegen das Gesetz und gegen den Tempel zu reden, nicht stimmt. Aber dieser Nachweis schließt zugleich die Anklage an die Juden ein, dass sie nicht in Übereinstimmung mit Mose denken und handeln. Das heißt also, Stephanus beweist nicht nur seine Unschuld, beweist nicht nur, dass er theologisch richtig liegt, sondern in diesem Beweis liegt zugleich die Anklage an Israel, ihr seid es, die gegen Mose gehandelt haben. Was tut Stephanus? Er resümiert zunächst die aus dem Alten Testament bekannte Geschichte der frühen Jahrhunderte des Volkes Israel. Er beginnt, wie wir da sehen, bei der Berufung Abrahams und zieht dann die Geschichte weiter durch bis zu Mose im Wesentlichen, zu Mose. Und hier erwähnt er einige Punkte, die ich kurz nennen darf. Zunächst einmal Gottes Offenbarung an Abraham. Hier erwähnt er die Verheißung des Landes, Kanaan, das Gott den Nachkommen Abrahams geben wollte. Und diese Verheißung geschah zu einer Zeit, als Abraham noch keinen Nachkommen hatte. Zweitens erwähnt er die Verheißung von der künftigen 400-jährigen Knechtschaft der Nachkommen Abrahams in einem fremden Land. In 1. Mose 15, in den Versen 13 und 14. Dann erwähnt er aus 1. Mose 17, drittens also den Bund der Beschneidung. Die Beschneidung soll ein Zeichen sein für einen Bund, der in sich ewig ist. Bekanntlich ist die Beschneidung als solche ein zeitliches Zeichen. Sie ist nicht für immer gedacht. Im neuen Bund wird sie bewusst nicht mehr praktiziert. Aber der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, der ist ewig. Der dauert über die Generationen hinweg und reicht in die künftige Welt, als die Nachkommen Abrahams diejenigen sein werden, die an der neuen Schöpfung teilhaben werden. Viertens spricht Stephanus von der Erfüllung der Verheißung an Abraham, nämlich dadurch, dass Josef nach Ägypten kommt, dass er von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wird, dass die Hungersnot kommt und dann seine Brüder nachkommen und damit die Zeit in Ägypten beginnt, diese 400 bzw. 430 Jahre. Dass Israel sich dort vermehrt, dass es unterdrückt wird durch die Ägypter. Ich muss das jetzt im Einzelnen nicht weiter entfalten. Und dann spricht er von Mose. Von Moses Hoffnung, dass Gott durch ihn, Mose, das Volk befreie und seinem Ergehen. Hier wird es nun interessant, weil Stephanus auf Mose zu sprechen kommt und nun die Frage auftaucht, wie hat Israel in Ägypten, das Volk Israel damals, auf Mose reagiert? Wie haben die Israeliten damals, als sie in Ägypten waren, Mose behandelt? Mose gedachte, dass Gott durch seine Hand seinem Volk Freiheit geben würde. Und aus diesem Grund rächte er den Tod eines Israeliten an dem Ägypter, indem er den Ägypter erschlug. Und tags darauf stritten sich zwei Juden, zwei Israeliten. Und Mose versucht zu schlichten. Und was machten diese beiden Israeliten? Sie pöbelten Mose an.
Wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast?
Das ist eine erste Anspielung des Stephanus auf den Ungehorsam des Volkes Israel. Interessant ist die Feststellung, die er in Vers 35 macht. Diesen Mose, den sie verleugnet hatten, als sie sprachen, wer hat dich zum Aufseher und Richter eingesetzt? Dieser Vers erinnert an diese Begebenheit. Da haben also die Israeliten schon den 40-jährigen Mose, der noch gar nicht von Gott am Dornbusch berufen war, das war ja erst 40 Jahre später, diesen Mose haben sie damals schon verleugnet. Das heißt, das Verhalten Israels gegen Mose begann schon dort, als Mose das erste Mal überhaupt seinem Volk begegnete. Dieser Mose, den Israel damals schon in der Gestalt dieser zwei Israeliten, dem Israel damals schon in der Gestalt dieser zwei Männer widerstand, diesen hatte Gott 40 Jahre später am Dornbusch berufen, um Israel dann aus Ägypten zu führen. Und noch ein sechstes wird aus der Rede des Stephanus deutlich. Vers 37 spricht davon, dass Mose eine wesentliche und wichtige Verheißung gegeben hat, nämlich: Einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Dieser ist's, der in der Gemeinde in der Wüste stand zwischen dem Engel der mit ihm redete auf dem Berge Sinai und unseren Vätern. Dieser, also Mose, empfing Worte des Lebens, um sie uns weiterzugeben. Die Prophetie des Mose weist also weit über die Tätigkeit des Mose hinaus auf einen kommenden Propheten. Und diese Prophetie wird hier ausgewiesen als eine solche, die uns gegeben ist, in Vers 37. Uns ist das gesagt. Vierzehnhundert Jahre später zitiert Stephanus diese Prophetie. Und hier benutzt er das Alte Testament apologetisch. Er stellt heraus, dass Moses von Christus gepredigt hat, geredet hat. Und dies ist die Antwort auf die Anklage, dass Stephanus gegen die Ordnungen des Mose geredet habe. Stephanus wird also bezichtigt, er redet gegen Mose, gegen das Gesetz. Und hier nimmt er Worte des Mose, die von Christus sprechen, von dem Propheten, den Gott erwecken wird aus den Brüdern des Volkes Israel, von Christus, und wendet diese Aussage des Mose gegen die Anklage, die ihm entgegengebracht wurde. Es ist ganz wichtig, dass wir hier den folgerichtigen Aufbau der Verteidigungsrede deutlich sehen. Von der Rebellion gegen Mose spricht Stephanus ausführlicher. Israel wandte sich ja wieder um nach Ägypten. Vers 39 heißt es, ihm wollten unsere Väter nicht gehorsam werden, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich in ihrem Herzen wieder Ägypten zu. Dann ist davon die Rede, dass sie sich das goldene Kalb machten. Und es ist hochinteressant, obwohl dort nicht direkt von der Rückkehr nach Ägypten die Rede ist, ist ihr Herz doch in Ägypten geblieben. Bedenkt man, dass der Stierkult in Ägypten ein gängiger Kult war, dann wird verständlich, warum Israel sich ein goldenes Kalb machte und sagt, das sind die Götter, die uns aus Ägypten geführt haben. In 4. Mose 14 wird denn auch ausdrücklich berichtet, dass Israel zurück wollte nach Ägypten, nämlich als die Spione aus dem Land Kanaan zurückgekehrt waren und es erkundet hatten und gesehen hatten, es ist ein außerordentlich fruchtbares Land, aber es wohnen starke Völker darin. Und dann bekam Israel eben Angst und dann murrten sie und sagten, ach, warum klagten sie Mose an, warum hast du uns aus Ägypten geführt, damit wir von denen da abgeschlachtet werden, ach, dass wir stürben in der Wüste. Wieder sehen wir etwas von der Rebellion gegen Mose. Und der Beschluss wird gefasst, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Nun, Gott hat diesem Ansinnen einen Riegel vorgeschoben. Aber von dieser Abwendung von Mose spricht Stephanus sehr ausführlich. So in den Versen 42 und 43 auch noch. Habt ihr wohl, wenn er dort fragt? Nein, aber Gott wandte sich ab und gab sie dahin, so dass sie dem Heer des Himmels dienten, wie geschrieben steht im Buch der Propheten, Amos 5, 25 bis 27. Habt ihr vom Hause Israel die 40 Jahre in der Wüste mir je Opfer und Gaben dargebracht? Ihr trug die Hütte Molochs umher und den Stern des Gottes Räfan oder Romfan, die Bilder, die ihr gemacht hattet, sie anzubeten. Und ich will euch wegführen bis über Babylon hinaus. Diese Abwendung von Mose geschah natürlich nicht nur in der Wüste, sondern auch in späterer Zeit, eben bei Amos, wie das Zitat ja beweist. Und Stephanus sieht die Abfallsgeschichte im Alten Bund als einen Abfall vom Gesetz. Und das ist auch naheliegend, weil das ja von den Propheten immer wieder verdeutlicht und angemahnt wird und erkennbar wird auch darin, dass Israel sich andere Götter macht und damit gegen das erste Gebot und verstößt und in seinem Verhalten an vielen Stellen gegen die Tora, gegen das Gesetz des Mose handelt. Auch im Blick auf die Stiftshütte, und das ist nun ein neues Argument, signalisiert Stephanus den Abfall von Mose. Er deutet hierbei an, dass Mose die Stiftshütte nach dem Vorbild gemacht hatte, das er im Himmel gesehen hatte.
als er auf dem Berg Sinai war. Und damit wird deutlich, dass die irdische Stiftshütte und auch ihr Nachfolgemodell, der Tempel, nicht der eigentliche Ort des Gottesdienstes ist. Das wird ja auch in Hebräer 9, Vers 11 deutlich, wo die irdische Stiftshütte der besseren, unvergänglichen, himmlischen Stiftshütte gegenübergestellt wird. Dort heißt es, Christus aber ist gekommen als ein hoher Priester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Sie sehen also, hier geht das Argument des Stephanus auf die andere Seite der Anklage ein, wie sich das nun mit dem Tempel verhält. Wie ewig ist denn der Tempel? Er ist zeitlich. Und schon aus dem Alten Testament, aus Mose, aus den Büchern Mose, wird deutlich, dass die irdische Stiftshütte eben nur ein Abbild ist der eigentlichen himmlischen. Darum auch die Aussagen, die sich im Blick auf Salomo beziehen. Salomo baute ihm ein Haus, aber der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen, spricht der Herr? Oder was ist die Stätte meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Also auch die andere Seite der Anklage wird hier behandelt, wird hier beantwortet. Da meinten die Juden, der Tempel sei wirklich für immer und ewig gebaut. Und je mehr sie sich in Mose hinein verkröchen und eben die mosaischen Ordnungen, die sich auf das diesseitige Leben denn beziehen, für unabänderlich hielten und ihnen hingegeben dienten, meinten sie denn auch die Existenz des Tempels sichern zu können und kamen überhaupt nicht auf den Gedanken, dass der irdische Tempel nicht der eigentliche Wohnort Gottes sei. Gott wohnt eben nicht in Häusern, die mit Händen gemacht sind. Er ist nicht näher dort, wo wir uns ein Kreuz an die Wand hängen. Er ist nicht näher dort, wo wir eine Kerze anzünden. Er ist nicht näher dort, wo wir religiöse Übungen verrichten. Der Himmel und aller Himmel, Himmel können ihn nicht fassen. Er ist allgegenwärtig. Das erkannte Israel auch nicht. Und so dachte es auch falsch über die Stiftshütte und über den Tempel. Stephanus verdeutlicht damit, dass der jüdische Tempelfanatismus seiner Zeit Gott zuwider ist und sie darin Mose und Salomo und den Propheten widerstrebten. Und nun dreht Stephanus die Anklage den Spieß um. Aus dem Angeklagten wird ein Ankläger. Aus dem, was Stephanus gesagt hat, ergibt sich zwangsläufig. Nicht er hat Schuld, er ist unschuldig. Aber indem er unschuldig ist, und das ist nun der Status Confessionis, das steht nun auf dem Spiel, in dem Moment, wo Stephanus unschuldig ist, sind die Juden schuldig. Ich halte es für ein Zeichen der Fülle des Heiligen Geistes, dass Stephanus mit all dem, was er bis dahin gesagt hat, nicht stehen bleibt. Ich erinnere Sie an eine Aussage des Propheten Micha, Kapitel 3, Vers 8. Micha sagt dort, ich aber bin voll Kraft, voll Geist des Herrn, voll Recht und Stärke, dass ich Jakob seine Übertretung und Israel seine Sünde anzeigen kann. Hier sehen Sie, wohin die Kraft des Heiligen Geistes geht. Zur Aufdeckung der Sünde. Das hat auch Jesus in Johannes 16 gesagt. Wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er unter anderem auch von der Sünde sprechen, dass sie nicht an mich glauben. Und Männer voll Heiligen Geistes wagen es, diese Sünde anzusprechen, wagen es, sie aufzudecken. Es ist für einen Prediger eine große Versuchung, sich an diesem Punkt zurückzuhalten. Ich erinnere mich noch, als ich auch Pfarrer war in einer Gemeinde und mir vornahm, ja, also du musst das ansprechen, ein bestimmtes Problem. Nun, und dann stellt man fest, ah, da sitzt der Herr X und die Frau Y und das Fräulein Z und so weiter. Soll man so deutlich reden, wie man sich's vorgenommen hat?
Man ist versucht dann, sich zurückzufahren und seine Energie im Ansprechen der Sünde zu mäßigen. Manchmal ist das vielleicht sogar sinnvoll, wenn es in der Art sanft geschieht. Aber in der Sache muss es klar geschehen. Und darin zeigt sich die Fülle des Heiligen Geistes. Und in dieser hat Stephanus geredet. Hören wir, was er sagt. Ihr Halsstarrigen, mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr geworden seid. Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und habt's nicht gehalten. Sie merken, das entbehrt nicht an Deutlichkeit. Stephanus nimmt kein Blatt vor den Mund. Und in einer Linie mit dem, was Petrus schon gesagt hat, was wir heute im Laufe des Tages schon mehrmals gehört haben, redet auch Stephanus. Halbstarrig nennt er Israel. Er wirft ihm vor, ein unbeschnittenes Herz zu haben. Trotz äußerer Beschneidung war doch kein wirklicher Gottesdienst da. Diese Kritik hatte auch Jeremia im Alten Bund schon formuliert, wenn er fordert, Jeremia 4, Vers 4, beschneidet euch für den Herrn und tut weg die Vorhaut eures Herzens, ihr Männer von Juda und ihr Leute von Jerusalem, auf das nicht um eurer Bosheit. Sagt, ihr widerstrebt dem Heiligen Geist. Hören wir, was das bedeutet. Da sandte Gott beispielsweise einen Jeremia. Er war ein Mensch, war wohl auch nicht sonderlich reich. Er wurde diskriminiert, gefangen genommen, in einen sumpfigen Brunnen geworfen. Aber in dem Mund dieses Mannes war Gottes Wort. Und indem Israel diesem Mann widerstand, diesem ganz normalen Menschen widerstand, widerstand es dem Heiligen Geist. Merken Sie, wie geradezu heiß, nahe, wie man möchte fast sagen, bedrohlich nahe uns Gott durch Menschen kommen kann. Durch das äußere Wort von Menschen gepredigt, redet der Heilige Geist. Und dem widerstand Israel. Damals im Alten Bund, nun auch im Neuen Bund. In der Person Jesu, in der Person der Apostel, im äußeren Wort kam der Heilige Geist zu Israel und gegen diese sündigten die Israeliten damals, die Juden damals, indem sie Jesus kreuzigten, verrieten, kreuzigten, indem sie die Apostel hinderten, verleumdeten und zu beseitigen versuchten. Übrigens, überlegen Sie einmal, dass man vielleicht von hierher die Aussage Jesu von der Sünde wider den Heiligen Geist interpretieren sollte. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist dieses permanente Widerstreben gegen Gottes Wort, das ja der Heilige Geist geredet hat. Nun gipfelt die Anklage des Stephanus darin, dass die Juden zur Zeit der Stephanus und zu der Zeit Jesu in einer Linie stehen mit ihren Vätern. Sie haben die Propheten verfolgt und getötet und genauso haben sie es mit Jesus gemacht, dem Gerechten. Und gerade darin weichen sie von Mose und dem ganzen Alten Testament ab. Diese Anklage war hart und traf die Herrschaften des höchsten Gerichts in ihrem Herzen. Was Stephanus sagte, war ihrem ganzen Denken und der Bindung ihres Herzens so zuwider, dass sie nicht mehr objektiv urteilen konnte. Ihr blinder Eifer führte sie zum Todesurteil, obwohl nicht berichtet wird, dass es ordentlich gefällt worden wäre. Ein böses Herz kann auch auf diese Weise das Recht auf seine Weise handhaben. Diese unrechtmäßige Weise handhaben. Und nun heißt es hier in den Versen 55 und 56, und damit komme ich zu dem Tod des Stephanus. Stephanus sah den Himmel offen. Er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes sitzen, und er bezeugte das. Es war das eine Vision, die er hatte, wie sie im Rahmen der Prophetie häufiger vorgekommen ist. Denken Sie etwa an Jesaja 6, wo Jesaja die Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Der Unterschied besteht wohl darin, dass Jesaja Jesus nicht sah. Stephanus sah Jesus zu Rechten Gottes sitzen. Und ich denke, dass diese Vision und dass Stephanus sie bezeugt, nochmals ein Zeichen ist für die Juden. Aber angesichts dessen, was Stephanus nun sieht und sagt, also angesichts von Wirklichkeit, bleibt den Juden, man möchte sagen, keine andere Wahl als wüstes Geschrei und Mord, um sich gegen diese Evidenz, gegen dieses einleuchtende Darstellen der neutestamentlichen Wirklichkeit in Christus und ihrer eigenen Schuld zu wehren. Sehen Sie in diesem Geschehen etwas von der Kraft des Menschen, gegen Wirklichkeit vorzugehen, Wirklichkeit, die ihm nicht passt, zu verneinen? Theologisch würde ich sagen, es ist dies die pseustische Kraft des menschlichen Herzens oder die lügenhafte Kraft des menschlichen Herzens. Aber bitte, wir wollen auch das andere sehen. Paulus sagt in Römer 11, Vers 8, Gott hat ihnen gegeben einen Geist der Betäubung oder einen Geist der Umnachtung. Augen, dass sie nicht sehen, und Ohren, dass sie nicht hören. Auch das ist ein hartes Wort, so möchte man sagen, das deutlich macht, dass Israel von Gott preisgegeben worden ist. Und es ist eine große Tragik über diesem Wort. Gott hatte Israel geliebt als seinen erstgeborenen Sohn, hatte ihn aus Ägypten geholt, hat mit ihm laufen gelernt, so wie ein Vater mit seinen Kindern laufen lernt. So hat Gott Israel in der Wüste aufgenommen, hochgepäppelt, dass es schließlich frei stehen konnte in einem Land, in einem eigenen Land frei leben konnte. Er hat Israel viel Segen gegeben, das davidische Königshaus, hat Israel große Kenntnis seines Willens gegeben. Und Israel wollte und wollte nicht hören. Und dann hat er es dahingegeben. Und hat als Gericht einen Geist der Betäubung ausgehen lassen. Und in diesem Geist handelt Israel, handeln die Juden an Stephanus, an Jesus und an vielen anderen. Und so wird Stephanus hinausgestoßen mit großem Geschrei und die Steinigung wird vollzogen. Und dann sehen wir Stephanus, wie er zusammensackt, wie er für seine Verfolger bittet, wie Jesus, dass Gott ihnen gnädig sein möchte. Rechne ihnen diese Sünde nicht an. Eine Bitte um die Vergebung um Christi Willen. Und bitte sehr, mindestens in der Person des Paulus, von dem hier gesagt wird, dass er gefallen hatte am Tode des Stephanus, weil das seiner innersten Überzeugung entsprach und nach seiner innersten Überzeugung zutiefst rechtmäßig war. In der Person des Paulus hat Gott dieses Gebet erhört, obwohl Paulus zunächst noch die Gemeinde massiv verfolgt. Die Erwähnung des Paulus in 7, Vers 57 und in Kapitel 8, Vers 1 weist denn auf die später zu berichtende Bekehrung des Paulus hin. Paulus nimmt auch bei seiner Verteidigungsrede in Apostelgeschichte 22, Vers 20 auf dieses Ereignis Bezug. Er sagt dort, und als das Blut des Stephanus, deines Zeugen, vergossen wurde, stand ich auch dabei und hatte Gefallen daran, und bewachte denen die Kleider, die ihn töteten. Diese letzte Tatsache zeigt, wie markant die Steinigung des Stephanus in der Auseinandersetzung zwischen Christen und Juden war. So geht mit dem Tod des Stephanus eine Weissagung Jesu in Erfüllung, dass etliche der Jünger getötet werden würden. Lukas 21, 16. Und man wird einige von euch töten. Es kommt eine Verfolgung, bei der Paulus ganz offensichtlich eine wichtige Rolle spielt. Damit stehen wir am Ende dieses Abschnittes über Stephanus und der mir bis dahin bekannten Gepflogenheit entsprechend wäre es vielleicht jetzt sinnvoll, eine Pause zu machen. Ist das gut? 5 Minuten Abschnitt oder die beiden nächsten Abschnitte mit dem Begriff Grenzüberschreitungen überschrieben. Und zwar deswegen, weil hier an einzelnen Punkten ganz spezifische Grenzen überschritten werden im Vergleich zu der alttestamentlichen Grenze oder im Blick auf die alttestamentliche Grenze des Bundes. Die neue Situation, die sich ergab durch die Verfolgung, führte, und Gott kann das so machen, zu einer Ausbreitung des Christentums. Und zwar wird zunächst Samaria angesteuert. Das ist eine erste Grenzüberschreitung, als nun die Samaritaner mit dem Evangelium bekannt gemacht werden. Lassen Sie mich hier auf ein paar Details aufmerksam machen. Da heißt es in Apostelgeschichte 8, Vers 4, die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Und Vers 5, Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Ein interessantes Detail, das aus der Luther-Übersetzung nicht hervorgeht, im griechischen Grundtext ist hier ein, wie ich meine, signifikanter Unterschied, auf den Martin Lloyd-Jones einmal aufmerksam gemacht hat. Da heißt es bei Vers 4, die zerstreut worden waren, predigten. Da steht im Griechischen das Wort evangelizo. Sie evangelisierten, so kann man sagen. Und Philippus, ebenfalls ein Diakon, möglicherweise übernimmt er jetzt die Rolle des Stephanus, er predigte, und hier steht im Grundtext, das Wort Kerysso, das heißt so viel wie Herolden, als Herold verkünden. Das ist ein interessanter Unterschied im Sprachgebrauch, der die Art der Verkündigung charakterisiert. Beide haben sicher, die zerstreuten Christen, wie auch Philippus, haben sicher das Gleiche gesagt. Aber die in Anführungsstrichen normalen Christen haben evangelisiert, indem sie im persönlichen Gespräch das Evangelium weitergaben. Philippus hatte als Diakon ein Amt, ich will einmal sagen, ein gemeindeöffentliches Amt inne. Und er hat rechtsverbindlich gepredigt. Kerysein, dieses Wort, beschreibt die Tätigkeit eines Herolds. Was macht ein Herold? Er verkündet, was sein Herr, der jeweilige König oder Landesfürst, erlassen hat. Er verkündet die Gesetze, die gelten. Das heißt also, er tritt mit einem Anspruch von öffentlicher Autorität auf. Eine interessante Nuance im Blick auf die weitere Verbreitung des Evangeliums. Nun geschah der Dienst des Philippus in Samaria. Und dieser Dienst wird von ähnlichen Ereignissen begleitet, wie der Dienst der Apostel und des Stephanus. Auch er tut Zeichen und Wunder. In Samaria trieb ein Zauberer sein Unwesen, Simon. Seine Tätigkeit wird mit dem Wort, im griechischen Wort, Magoien bezeichnet. Und darin hören Sie das Wort Magie. Magoien heißt als Magier tätig sein, zaubern. Ich will sagen, Simon betätigte übernatürliches, okkultes Wissen und okkulte Kräfte. Und diese Kräfte standen, wie im Verlauf der Geschichte deutlich wird, im Gegensatz zu Christus. Auch ein interessantes Detail. Da ist religiöses Erlebnis, Erfahrung von Transzendenz, von transzendenten, jenseitigen Kräften. Aber es ist keineswegs so, dass Philippus hier nach Jesuitenmanier sagt, das müssen wir jetzt für die Kirche vereinnahmen. Sondern es wird deutlich, dass hier ein Widerstand aufgebaut wird, dass das, was Simon tat, nicht recht war. Simon konnte zaubern und er erregte immer wieder Aufsehen, durch Zeichen und Wunder vermutlich, und zog damit die Menschen in seinen Bann. Er konnte Macht ausüben. Es ist dies ja ein Kennzeichen des Okkulten, der Magie, dass Menschen eine Art verborgene Macht besitzen. Und solche Macht, beeindruckt beim Volk. Was schwach ist, was mickrig ist, was einfach aufgebaut ist, das erregt wenig Beachtung. Aber was Macht widerspiegelt, das erregt die Bewunderung und das Begafftwerden durch das Volk. Und nun kam Philippus, und er tat auch Zeichen und Wunder. Und es wurden viele Menschen gläubig, sogar Simon. Aber im Raster seines alten Denkens dechiffrierte er die Zeichen und Wunder als Machttaten der Apostel. Offenbar war das, was Philippus tat, doch beeindruckender als das, was er, Simon, bisher zu tun vermocht hatte. Und so ist dieser Mann bei all seinem formalen Bekenntnis zum christlichen Glauben doch in seinem Herzen gefangen in diesem alten Denken. In diesem Denken, ich will Macht haben. Ich komme darauf nachher noch einmal zurück. Lukas berichtet nun eine wichtige Maßnahme seitens der Apostel. Diese Maßnahme steht im Dienst der rechtmäßigen Ausbreitung des Evangeliums. Ab Vers 14 ist davon die Rede. 8 Vers 14. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Lassen Sie mich kurz einen Ausflug in die alttestamentliche Geschichte machen. Die Samaritaner oder Samariter waren eigentlich keine Juden, sondern ein Volk, das durch Vermischung von Juden und Heiden entstanden war. Wie kam das? Vielleicht erinnern Sie sich an die alttestamentliche Geschichte. Das Reich zerfiel nach Salomo. Das Reich Israel zerfiel nach Salomo unter Rehabeam. Rehabeam war der Sohn Salomos und er legte Israel ein hartes Joch auf. Und dann fielen 10 Stämme von Rehabeam, dem Nachfolger Salomos, ab und bildeten ein eigenes Reich im Norden. Und dieses Nordreich nannte sich Israel. Und das Südreich war das Reich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem und das Nordreich hatte die Hauptstadt Samaria. Und dieses Nordreich fiel denn auch vom Glauben ab. Gott sandte verschiedene Propheten dorthin. Ahab zum Beispiel war einer der großen Könige in dem Nordreich und Elia der Prophet, der zu ihm gesandt war. Aber im Jahr 722 vor Christus gab Gott dieses Nordreich Israel preis. Es wurde von den Assyrern besiegt. Und das Volk wurde zum großen Teil weggeführt und Heiden wurden in ihrem Land angesiedelt. Das können Sie im Detail nachlesen in 2. Könige 17. Und diese Heiden vermischten sich mit den im Lande lebenden Juden und bildeten dann das Volk der Samaritaner. Und diese standen religiös und rechtlich und eben auch ethnisch von ihrer völkischen Zugehörigkeit außerhalb des Sinai-Bundes. Und damit auch außerhalb des Abraham-Bundes. Sie hatten als Kultstätte den Berg Gerizim und als heilige Schrift nur die 5 Bücher Mose. Und weil sie eben so ein Mischvolk waren, wurden sie von den Juden, die dann später aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrten, das Reich Juda wurde ja dann in die babylonische Gefangenschaft geführt, und von den Juden, die aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt waren, wurden sie nicht anerkannt, sondern verachtet. Das Gesetz des Mose schloss sie eigentlich vom Bund aus. 5. Mose 23, Vers 3 heißt es, es soll auch kein Mischling in die Gemeinde des Herrn kommen. Auch seine Nachkommenschaft bis ins 10. Glied soll nicht in die Gemeinde des Herrn kommen. Und so standen die Samaritaner außerhalb des Bundes. Aber bitte, Gottes Liebe kennt keine ethnischen Grenzen. Jesu Worte bei seinem Abschied waren, ja, ihr werdet meine Zeugen sein, in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Und hier wird Samaria ausdrücklich genannt. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und indem Philippus unter ihnen das Evangelium verkündet und sie es annehmen, wird nun erstmals die Grenze, erstmals in der ganzen Geschichte die Grenze des alttestamentlichen Bundesvolkes überschritten. Ethnisch und kultisch. Ethnisch, indem Abstammung Nachkommen von Heiden in den Bund mit Gott hineinkommen, in das Volk Gottes hineinkommen, und kultisch insofern, als eben Glieder eines Volkes, die nicht Jahwe, dem alttestamentlichen Gott, im eigentlichen Sinne dienten, kamen mit ihnen ebenfalls dann in das Volk Gottes hinein. Und nun wird das bekannt. Philippus war kein Apostel, er war Diakon. Er hatte ein öffentliches Amt in der Gemeinde, aber er war kein Apostel. Und von daher konnte sich die Frage stellen, sind diese Christen, die jetzt dort in Samaria zum Glauben gekommen sind, sind das vollgültige Glieder des Bundesvolkes Gottes? Gehören die wirklich zum Volk Gottes dazu? Um diese Frage zu klären, reisen die Apostel Petrus und Johannes nach Samaria, um auch diese Christen als vollgültige Glieder des neutestamentlichen Volkes Gottes zu legitimieren. Und dieses wird daran deutlich, dass sie unter Gebet und Handauflegung den Heiligen Geist empfingen. Signifikant ist hier, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn wo Heiliger Geist ist, da ist Volk Gottes. Es wäre jetzt interessant zu überlegen, was für Christen waren das denn nun? Wie beschaffen war ihr Christsein? Sie waren getauft auf den Namen Jesu, aber den Heiligen Geist hatten sie offensichtlich noch nicht. Wie kommt das? Vor allen Dingen, wie kommt das, wenn doch der Heilige Geist mit dem Wort kommt? Und Philippus brachte das Wort. Und ich bin sicher, dass er es recht verkündigt hat. Nun, ich denke, dass das ein heilsgeschichtlicher oder offenbarungsgeschichtlicher Vorbehalt war, der hier statt hatte. Dahingehend, dass diesen Samaritanern das Evangelium von Jesus verkündigt wurde. Aber Gott es sich vorbehalten hatte, ihnen durch einen spezifischen Akt der Apostel den Heiligen Geist zu geben. Will sagen, mit der Verkündigung des Philippus kamen sie wohl zum Glauben, aber dieser Glaube war von seinem, offenbarungsgeschichtlichen Stand her eigentlich ein alttestamentlicher Glaube. Ich denke nicht, dass die Samaritaner damals den Heiligen Geist wirklich im Herzen hatten, sondern dass das Wort, ja, es war da, sie hatten es angenommen, aber als bleibende Gewissheit, als Heilsgewissheit war es noch nicht in ihrem Herzen versiegelt. Und nun kamen die Apostel und haben dieses Defizit durch einen apostolischen Akt, übrigens einen äußerlichen Akt, ausgeglichen durch die Handauflegung. Handauflegung bedeutet ja Übertragung von Autorität. Man möchte sagen Übertragung von Recht oder Legitimierung. Sie wurden nun dadurch, dass die Apostel die Hände auf sie legten, vollgültige Glieder des Volkes Gottes, vollgültige Glieder der neutestamentlichen Heilsgemeinde, die von Israel, von Jerusalem ausging, aber nun erstmals auch nicht Juden einschloss. Wir finden, wie Sie noch hören werden, analoge Geschehnisse in Ephesus vor, in Apostelgeschichte 19. Darauf kann ich jetzt nicht eingehen, das würde sonst zu weit führen. Aber gestatten Sie mir, dass ich einmal die genannte Stelle in dieser Weise verstehe und sie so auslege. Man kann und darf daraus nicht ableiten, dass es prinzipiell möglich sei, bekehrt und gläubig zu sein, ohne den Heiligen Geist empfangen zu haben. Und daraus die Notwendigkeit einer zweiten Erfahrung oder einer gesonderten Geistestaufe abzuleiten. Hier greift das, was ich eingangs gesagt habe, hier haben wir es mit Offenbarungsgeschichte zu tun. Hier kommen neue Dinge in den Horizont der Offenbarung hinein und da passieren Dinge, die so sich nicht wiederholen, die in ihrer Art einmalig sind. Und von daher verbietet die Einmaligkeit der Apostelgeschichte und die besondere Situation ein dogmatisches Ausschlachten dieser Stelle in der genannten Richtung, dass man eine zweite Erfahrung oder Geistestaufe separat von der Bekehrung fordert. Ich komme noch einmal auf Simon, den Zauberer, zurück. Von ihm ist nun wieder die Rede. Als aber Simon sah, so lesen wir in Vers 18, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt auch mir die Macht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Simon erkennt im Raster seines alten Denkens hier eine Chance. Man möchte fast sagen, er wittert ein Geschäft. Durch den Heiligen Geist nämlich hofft er, Macht zu bekommen. Eine Macht, wie er sie vorher wohl nicht hatte. Er sah, dass die Apostel den Jüngern die Hände auflegten und sie dann den Heiligen Geist bekamen. Es erscheint doch positiv, was Simon will. Er will auch, dass er, wenn er Menschen die Hände auflegt, sie den Heiligen Geist bekommen. Was kann daran schlecht sein? Wo Heiliger Geist ist, da ist doch ganz sicher etwas Gutes. Doch Petrus tadelt dieses Machtdenken hart. Gottes Gabe wird nicht durch Geld erlangt, sondern durch den Glauben. Und den hat Simon nicht in seinem Herzen. Sein Herz ist, wie Petrus sagt, nicht rechtschaffen vor Gott. Und er gemahnt ihn zur Buße und kündigt ihm das Gericht an. Und offensichtlich geht Simon darauf ein und sprach, bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt habt. Damit komme ich zu der nächsten Grenzüberschreitung. Die Ausbreitung des Evangeliums geht weiter. Wir kommen zu der Geschichte von dem Kämmerer aus Äthiopien. Philippus wird zu diesem Mann geführt. Er war offenbar oder vermutlich der Finanzminister am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien. Und er stand dort wegen seiner erfolgreichen Arbeit in Ansehen und Macht. Entweder war er ein Jude oder er war ein Proselyt, also ein Judengenosse, wie Luther übersetzt, ein Heide, der zu dem jüdischen Glauben hinzugekommen war, der sich dann hat beschneiden lassen und sich unter das jüdische Gesetz gestellt hat. Als solcher war er in Jerusalem gewesen, um dort im Tempel Gott anzubeten. Und er hatte sich etwas zu lesen mitgenommen. Er hatte eine Jesaja-Rolle gekauft und las nun unterwegs darin, jetzt wird uns die Stelle berichtet, Jesaja 53, 7 bis 8. Und Philippus hört das und fragt, ob er das Gelesene verstehe. Nun, der Anlass konnte nicht besser sein. Offensichtlich hatte Gott es so gefügt, dass Philippus gerade das erklären konnte, was wesentlich war, nämlich das Werk Jesu, wovon denn Jesaja 53 spricht. Die Erfüllung der gelesenen Prophetie. Über der Schriftauslegung des Philippus erkennt der Finanzminister Christus als den Messias, Jesus als den Messias. Er lässt sich taufen und kehrt als Christ voller Freude in sein Heimatland zurück. Gott sorgt für die Ausbreitung seines Werkes. Hier erkennen wir erstens Gottes Souveränität. Gott hat es offensichtlich gefügt, dass dieser Mann gerade Jesaja 53 las und Philippus gerade da zu ihm stieß und Philippus ihm gerade dieses erklären konnte. Zweitens, Gott handelt durch sein Wort und die Erklärung seines Wortes. Haben wir also den Mut, als Verkündiger oder im Gespräch mit anderen Menschen, Gottes Wort in den Mund zu nehmen, es zu sagen, zu erklären, in der Gewissheit, dass Gottes Wort sich selbst eine Bahn schafft, dass Gott selbst durch sein Wort die Menschen zur Umkehr führt, ob er es will oder auch nicht. Dass der Minister offen war für Gottes Wort, war Gottes verborgenes Wirken. Das konnte von Philippus nicht beeinflusst werden. Übrigens darf ich auch mal auf Willow Creek Bezug nehmen. Philippus machte kein Theater, machte auch keine Show und konnte auch auf fetzige Musik verzichten. Es war so, dass Gott all das, was man dort in Willow Creek versucht, um Menschen für das Evangelium zu öffnen, auf dem Wege der psychologischen Beeinflussung, dass Gott das durch den Heiligen Geist viel besser kann. Und Gott auf diese Weise das Herz dieses Menschen in der Weise behandelte, dass das Wort auf fruchtbaren Boden fiel. Das steht nicht in der Verantwortung des Predigers. Das ist Gottes Werk. Ähnlich wie wir es bei Lydia lesen in Apostelgeschichte 16, Vers 14. Ihr tat der Herr das Herz auf, dass sie Acht hatte auf das, was von Paulus gesagt wurde. Hier haben wir das, was wir pietistisch gerne nennen, der ist offen für das Evangelium. Wenn Gott das Herz eines Menschen auf verborgene Weise berührt, das können wir nicht beeinflussen, mit keinem Mittel. Wenn Gott das gibt, dass ein Mensch Acht hat auf das Wort, dann braucht er kein Theater. Dann reicht schlicht das Gelesene, das Erklärte, das verkündigte Wort. Viertens. Dieser Minister wird in Vers 27 auf Griechisch als Eunuchos bezeichnet, als Eunuch. Luther hat dieses Wort Eunuchos mit Kämmerer wiedergegeben. Was heißt das Eunuchos? Dieser Mann war kastriert worden, er war entmannt worden. Und das bedeutete, dass er nach alttestamentlichem Recht keinen Teil am Volk Gottes, an der Gemeinde Gottes hatte. Keinen Zugang zum Tempel Gottes hatte, so muss ich sagen. Trotz seines Interesses am jüdischen Glauben. Auch in 5. Mose 23, Vers 2 lesen wir, kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Nun lesen wir aber schon im Alten Testament, nämlich bei Jesaja, Kapitel 56, in den Versen 3 bis 5 folgendes. Und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich getrennt halten von seinem Volk. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihm geben, der nicht vergehen soll. Indem dieser Minister getauft wird, wird auch diese Grenze überschritten. Und jetzt verstehen Sie, warum auch hier von einer Grenzüberschreitung die Rede ist. Nun, eigentlich müsste noch detailliert über die Taufe gesprochen werden. Das ist heute schon mal geschehen. Ich will mich an dieser Stelle nicht weiter verbreiten. Für die Ausbreitung des Evangeliums sorgt sich Gott auch, indem er Philippus dann nach Asdod entrückte. Das war eine philistäische Stadt, eine Stadt also im heidnischen Umfeld. So wurde auch hier die Grenze zwischen Juden und Philistern überschritten. Eine Geschichte will ich Ihnen nicht vorenthalten, zu diesem Entrücktwerden. Als ich im Pfarramt war in Chile, in Temuco, da landete eines Tages ein Hubschrauber auf dem Flughafen. Und er stieg aus, neben dem Piloten, der Vorsitzende und Gründer der Heli-Mission in Trogen in der Schweiz. Und er berief dann eine Versammlung ein von evangelischen Pastoren, um dort seine Arbeit vorzustellen. Und er hatte dann tatsächlich die Freimütigkeit besessen, diesen Text zu nehmen. Dass Philippus sich in Asdod wiederfand und umherzog und predigte und so weiter. Und er erklärte dann, was dort der Heilige Geist gemacht hat, dass er Philippus entrückte nach Asdod, das machen wir mit unseren Helikoptern. Missionare, die vielleicht 3 Tage oder gar 3 Wochen brauchen, um von einem Ort durch ein ganz unwegsames Gelände, etwa im Dschungel, an einen anderen Ort, an ihre Einsatzstelle zu kommen, Das machen wir mit dem Helikopter in 20 Minuten. Nun, ich will keine Werbung machen für die Heli-Mission. Sie hat ohne Frage damit vielen Missionaren gedient. Ich bezweifle aber, ob wir dieses Ereignis damals bei Asdod, diese Entrückung des Philippus, auf diese Weise kontextualisieren dürfen. Indem wir also sagen, ja, also was damals geschah durch den Heiligen Geist, urbildlich, das machen wir abbildlich mit den Helikoptern. Wir kommen zu dem letzten Abschnitt, der Bekehrung des Paulus. Die Bekehrung des Paulus ist ein weiterer Schritt im Handeln Gottes in der frühen Zeit der Gemeinde. Sie fand nach dem, was wir wissen, wohl im Jahre 35 statt, also wenige Jahre nach der Kreuzigung Jesu. Dieser Bericht, der uns hier in Apostelgeschichte 9 gegeben wird, zeigt, dass Gott in der Lage ist, einen Menschen, der ihm bis aufs Blut widersteht, zur Umkehr führen und aus ihm einen starken Motor seiner Sache machen kann. Und damit komme ich zu dem ersten. Ich gehe auf die Details der Bekehrung jetzt nicht so sehr ein. Ein erstes also, die Bekehrung des Paulus offenbart Gottes Gnade. Bedenken wir, Paulus war just bis zum Moment seiner Bekehrung ein Verfolger der Gemeinde. Da waren keine Anzeichen, dass er irgendwie in sich gegangen wäre. Im Gegenteil. Er schnaubte mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit der Anhänger des neuen Weges Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führte. Da war überhaupt kein Interesse, sich dem Herrn Jesus zuzuwenden. Man könnte jetzt einmal ein bisschen in die katholische Dogmengeschichte hineingehen und sagen, da war keine Reparatio ad gratiam, keine Vorbereitung auf den Empfang der Gnade. Es war wirklich Gnade, ohne Vorbereitung. Paulus ist ein beredtes Beispiel dafür, wie groß Gottes Gnade ist. Er nimmt diesen Verfolger, der, wie es hier heißt, mit Drohen und Morden gegen die Jünger schnaubte. Das ist ja ein starker, ja, in die Psychologie, in die psychische Verfassung des Paulus weisender Ausdruck. Er nimmt diesen Verfolger seiner Gemeinde in Gnaden an. Er führt ihn zur Einsicht, zur Umkehr, zur Einsicht in seine Sünden. Und er gibt ihm unverdient Anteil am Heil in Jesus. Er, Gott in seiner Macht, kann diese Umkehr bewirken. Paulus sagt das in 1. Timotheus 1, in den Versen 12 bis 16. Ich darf das lesen. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt, mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich, der Erste, Luther übersetzte, der Vornehmste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Und hier lernen wir etwas von dieser Geschichte. Und das ist schon eine Art Muster. Hier weist uns ja auch die Aussage des Paulus ausdrücklich darauf hin. Hier lernen wir, wie gnädig Jesus ist. Den, der seine Kinder tötet, den führt er zur Umkehr, nimmt ihn gnädig an, wäscht seine Sünden ab durch die Taufe, gibt ihm Teil am Heil. Zweitens, die Bekehrung des Paulus wird aber auch berichtet, um zu zeigen, dass Gott sich seine Diener schafft und seine Sache voranbringt. Denn über der Bekehrung des Paulus steht das, was Gott dann zu Ananias sagte, der ihn dann in Damaskus besuchte und ihn zu Jesus führte. Gott sagte zu Ananias: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. In Apostelgeschichte 26, in den Versen 16 bis 18, bei der Verhandlung vor Festus und Agrippa, weist Paulus auch auf diese Bestimmung hin. Er berichtet, was ihm der Herr bei dieser Erscheinung vor Damaskus gesagt hat. Mit den Worten, Zitat, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu erwählen zum Diener und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Und ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. So steht also über der Bekehrung des Paulus zugleich auch der Missionsauftrag. Die Bekehrung des Paulus ist dann von verschiedenen Ereignissen begleitet und entbehrt auch nicht einer gewissen Dramatik. Paulus verfolgt die Gemeinde mit Eifer, er reist mit höchsten Vollmachten nach Damaskus und hat vermutlich einige bewaffnete Begleiter dazu. Zweitens, vor Damaskus sieht er ein grelles Licht, in dem der auferstandene Herr ihm erscheint, der ihn fragt: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und dann gibt er ihm Anweisungen für die nächsten Schritte. Drittens, seine Begleiter hören die Stimme, aber sie sahen niemanden. Nach Apostelgeschichte 22,7 sahen sie das Licht, aber die Stimme hörten sie nicht. Scheint ein Widerspruch zu sein. Ich denke, dass sie niemanden sahen, aber das Licht sahen. Dass sie die Stimme hörten, aber sie nicht verstanden. Wissen Sie, wie das ist? Ich bin etwas schwerhörig. Und wenn ich meine Ohren nicht scharf gestellt habe mit technischen Hilfsmitteln, dann höre ich wohl, dass da wer redet, aber ich verstehe das nicht. Und wahrscheinlich war es dort auch so. Viertens, Paulus steht geblendet auf und muss nach Damaskus zu der von dem Herrn bestimmten Adresse geleitet werden. Er war von dem Geschehen so betroffen, dass er 3 Tage keine Speise zu sich nahm. Fünftens, durch den Zuspruch des Ananias wird Paulus Christ. Da war ein Mann in Damaskus, ein Jünger, und ihn gebrauchte der Herr, um Paulus zur rechten Erkenntnis Christi zu führen, um ihn gewissermaßen in die Gemeinde aufzunehmen, ihn als Christen zu legitimieren. Er wird wieder sehend, er lässt sich taufen zur Abwaschung seiner Sünden, wie es dort ausdrücklich heißt. Und sechstens, Paulus darf sogleich dem Herrn dienen, durch die Predigt seines Wortes und durch das Leiden unter den Juden. Dass die Bekehrung des Paulus ein strategischer Erfolg war, wird aus den Resultaten erkennbar. Paulus predigt gleich in den Synagogen in Damaskus. Er kannte ja das Alte Testament, er hatte eine profilierte theologische Ausbildung genossen bei Gamaliel, der heute schon erwähnt wurde, und er hat es sicher selbst schon gelehrt. Nun aber hatte er Christus erkannt. Und nun hatte er den Schlüssel zum rechten Verständnis des Alten Testamentes. Und ich bin sicher, dass sich in seinem Denken, in jenen 3 Tagen, als er nicht aß und trank, eben das Alte Testament richtig zusammenfügte in seinen Aussagen und er es verstand als Prophetie auf Christus hin. Und so konnte er denn auch, ich darf es einmal so sagen, evangelisch predigen. Im Wachsen seiner evangelischen Erkenntnis gewinnt Paulus auch die Kraft zum Widerstand gegen die Juden. Und sie zeigt sich in dem Beweis, dass Jesus der Messias ist, wie es hier heißt in Vers 22. Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass Jesus der Christus, der Messias ist. Die Reaktion des Judentums ist überdeutlich. Paulus soll getötet werden. Der König von Damaskus In 2. Korinther 11, 32 wird er genannt, Aretas ließ die Stadt bewachen, um Paulus zu fangen. Aber es wurde ihm bekannt, Paulus bekannt, und er wurde dann von Jüngern nachts in einem Korb über die Stadtmauer in die Freiheit entlassen. Er geht nach Jerusalem. Aber dort ist er einschlägig bekannt. So ist seine Aufnahme in der Gemeinde in Jerusalem kühl. Die dortigen Christen konnten es nur schwerlich glauben, dass Paulus Christ geworden war. Aber Barnabas erkennt das offensichtlich und führte ihn bei den Aposteln ein. Und auch dort darf Paulus dann an der Verkündigung des Evangeliums teilnehmen. Und nun lesen wir, so hatte nun die Gemeinde Frieden in Vers 31. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Die Bekehrung des Paulus nahm der Verfolgung ihre Spitze. Wahrscheinlich war Paulus der Motor der Verfolgung. Und dieser Motor war nun umgepolt worden. Unser Text schließt mit der gelesenen Bemerkung, dass die Gemeinde dann Frieden hatte und sich im Heiligen Geist auferbaute. Damit war der Aufstand des Judentums gegen die junge Gemeinde vorerst abgewehrt. Damit stehen wir am Ende des mir zugewiesenen Abschnittes. Es waren sicherlich dramatische Jahre und ebenso dramatische Ereignisse. Wenn wir alles aus der Ferne, aus 2000-jähriger Entfernung betrachten, nun, unbekannt sind die Dinge, die damals geschehen sind, in der Kirchengeschichte ja auch nicht. Bis in die jüngste Zeit hinein hat es Verfolgungen gegeben. Bis in die jüngste Zeit hinein ist die Gemeinde an Orten, wo sie verfolgt wurde, gar massiv gewachsen. Man denke an China, an Russland und anderwärts. Man kann wohl sagen, dass auch die moderne Kirchengeschichte in einer Weise von der Souveränität Gottes lebt. Und wenn wir eins aus jener Geschichte ableiten wollen als Muster oder Paradigma, was wir aus der Apostelgeschichte ableiten wollen als Muster oder Paradigma, dann noch dies, dass dem Wirken des Herrn keiner widerstehen kann. Auch wenn manchmal das Blut fließt. Auch wenn es manchmal zu harten Auseinandersetzungen kommt. Aber der Herr in seiner Souveränität lenkt doch seine Gemeinde. Er weiß, was sie braucht. Er hat einen Plan mit seinem Volk und den führt er aus. Und wir? Nun, wir sind in diesem Plan sicherlich auch drin. Wir wissen oft nicht, welche Rolle wir spielen. Wir begreifen manchmal nicht, warum Gott uns die Wege führt, die wir tatsächlich gehen müssen. Aber Gott in seiner Souveränität weiß es doch. Und das darf uns denn auch getrost machen. Umso mehr, als das Christentum in unserem Land sich in einer Phase befindet, die keineswegs eine verheißungsvolle Zukunft erwarten lässt.